Internetseiten.
Sie sehen hier ein Gespräch mit Michael Hartmann, einem Wissenschaftler, einem Experten für Verteilungsfragen und Eliteforschung. Wir setzen das Gespräch fort mit der Frage nach der Verteilung des Vermögens. Zuvor hatten wir über die Verteilung des Einkommens in Deutschland gesprochen. Jetzt geht es um die Verteilung von Vermögen und den Zusammenhang mit der Einkommensverteilung. Also die erste Frage, lieber Herr Hartmann, wie sieht die Vermögensverteilung in Deutschland aus?
Sie ist sehr viel ungleicher als die Einkommensverteilung, das bestreitet auch niemand. Also es gibt auch da einen Gini-Index und der ist für Deutschland bei über 0,8. Also eine enorme Konzentration. Wenn man jetzt die üblichen statistischen Datengrundlagen nimmt, so hieß es immer, die oberen 10% haben knapp 60% des Vermögens. Und das lässt sich nur daraus erklären, weil diese Zahl ist deutlich zu niedrig, dass die hohen Vermögen nicht nur beim Einkommen, sondern auch beim Vermögen nicht erfasst werden. Das heißt also, die üblichen Erfassungssachen, wie zum Beispiel das sozioökonomische Panel beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hatten die Reichen früher überhaupt nicht drin. Da hatten sie einen mit 20 Millionen. Jetzt haben sie einen von den 1000 reichsten Deutschen, aber eben nur einen. Und sie haben auch mehr Reiche, weil sie eine Sonderstichprobe gemacht haben, weil ihnen das selber aufgefallen ist. Realistisch gesehen, es gibt jetzt ganz aktuell, also im letzten Jahr, eine Untersuchung des Instituts, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wo sie versuchen, die neue Stichprobe plus die Reichenrangliste des Manager-Magazins zu integrieren. Und es gab 2016 schon mal eine Untersuchung der Europäischen Zentralbank, wo das auch jemand gemacht hat. Und die Ergebnisse sind dahingehend deckungsgleich. Auf das oberste Prozent der Bevölkerung entfallen über 35% des Vermögens. Allein auf das oberste Promille entfallen fast 20%. Das heißt, das Vermögen ist in einem unglaublichen Maße konzentriert in Deutschland. Deutschland belegt damit einen Spitzenplatz weltweit unter den Industrieländern. Also es ist in der Regel immer unter den Top 3. Die Zahlen variieren ein bisschen, je nachdem, wer das gerade durchführt. Aber Deutschland, an der Spitze liegen immer die USA und dann kommen unter den Industrieländern die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wer da auf Platz 2, 3 oder 4 liegt, hängt immer davon ab, ob man bei den Österreichern und Schweizern die reichen Deutschen, die dort wohnen, dazu rechnet oder nicht.
Ah ja, okay.
Das ist eben, also, weil die machen enorm was aus.
Ich will in diesem Zusammenhang, weil das sehr ähnliche Daten sind, ergänzen, was mein Kollege und Chefredakteur der Nachdenkseiten Jens Berger in seinem Buch Wem gehört Deutschland aufgelistet hat. Da haben das oberste 1% 44,7%. Das Buch ist jetzt so fast 10 Jahre alt, hat sich wahrscheinlich noch verschlimmert. Und die oberen 10% haben da 66,6. Also 2/3 des Vermögens sind in 10% der Bevölkerung. Diese Zahlen sind ungefähr so, wie die Sie genannt haben. Ganz genau weiß man es ja nicht, das haben Sie eben erläutert. Also ein richtiger Skandal, und aber in der öffentlichen Debatte kein Skandal. Wir gehen aber noch ein bisschen weiter. Wie kommt diese extreme Konzentration zustande?
Also es hat in Deutschland viel damit zu tun, dass wir in Deutschland einen sehr hohen Anteil an großen, sehr großen Unternehmen haben, die sich in Familienbesitz oder mehrheitlich im Besitz von einzelnen Personen wie bei BMW befinden. Das ist die große Masse des Reichtums. Das sind eben nicht irgendwelche Luxusvillen oder was weiß ich, oder die Ferraris oder so. Das ist alles Kleinkram. Die Masse sind Aktien oder direkte Unternehmensbeteiligung. Also es sind ja nicht alles Aktienunternehmen.
Ich frage jetzt dazwischen einfach, nennen Sie einfach mal noch ein paar Namen. Das ist, glaube ich, für unsere Zuschauer und Leserinnen und Leser sehr interessant zu sehen, welche Familien es da gibt.
Wenn man bei großen Unternehmen, bei VW, das wissen die meisten, die Familien Porsche und Piëch. Dann bei BMW Klatten und Quandt, das sind die Quandt-Erben. Dann haben sie die Familie Henkel, die Familie Merck. Sie haben die Familie Haniel, Sie haben die Familie Otto, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, Sie haben Bertelsmann, also die Familie Mohn, Sie haben die Familie Springer, dann haben Sie, wenn Sie weiter runtergehen unter den Top 100, bei den Automobilzulieferern sehr viele, also die Familie Bentler, die Familie Hück, die jetzt, der gehörte Heller, die hat das jetzt an einen französischen Konzern im letzten Jahr verkauft, aber der gehört über ewig lange Zeit der Heller-Konzern. Eberspecher ist eine Familie und so könnten Sie durchgehen. Da sagen die meisten Namen den Leuten jetzt nichts, aber es ist, wie gesagt, über die Hälfte der 100 größten Unternehmen und darunter wird der Prozentsatz noch viel größer, gehören Familien mehrheitlich. Mhm. Und das ist die Masse des Reichtums. Sie sind steuerlich auch früher schon begünstigt worden. Aber in den letzten 20 Jahren durch die Veränderung im Erbschaftssteuerrecht, wo wir eben darüber diskutiert haben, ist die Begünstigung so stark, dass diese Konzentration immer weiter zugenommen hat. Und dazu kommt der Prozess der wirtschaftlichen Konzentration. Also wenn Sie sich die Automobilindustrie und deren Zulieferer angucken, da sind ja viele kleinere inzwischen geschluckt worden. Und das bedeutet, dass diejenigen, denen große Unternehmen gehören, davon profitieren, dass diese Unternehmen immer größer werden. Das bedeutet wirtschaftliche Macht und bedeutet auch in der Regel steigende Gewinne, wie das jetzt die nächsten 2-3 Jahre ist, muss man abwarten. Aber in diesem Jahr sind die Gewinne so hoch wie seit ewigen Zeiten nicht mehr und deswegen 50 Milliarden Dividende.
Ist der Einfluss von ausländischen Teilhabern, ausländischen Vermögensgruppen kleiner, jetzt eine ganz grobe Frage, eine grobe Antwort, kleiner als der Anteil der Familiengesellschaften oder Familiengruppen in Deutschland? Wie schätzen wir das ein?
Ich vermute ja. Also bei den DAX-Unternehmen ist es nicht der Fall, aber bei den DAX-Unternehmen gibt es ich glaube, es ist ungefähr ein Viertel, was sich mehrheitlich im Familienbesitz befindet, also wie Merck oder VW oder BMW. Mhm. Es gibt ja viele, die entweder in Streubesitz sind oder wo institutionelle Anleger, das sind vor allem Fonds aus den USA, große Teile des Kapitals halten. Wenn man sich aber die gesamte Wirtschaft anguckt, sind ja die börsennotierten Unternehmen nur ein kleiner Teil. Also wenn ich mir angucke, die meisten Automobilzulieferer sind nicht börsennotiert.
Ach so, okay.
Auch Unternehmen wie Otto nicht börsennotiert, Bertelsmann nicht börsennotiert. Das heißt, viele der großen Unternehmen befinden sich direkt in Familienbesitz. Mhm. Und deswegen glaube ich, auch bin mir ziemlich sicher, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, die Top 100 oder Top 200 nimmt, dass da die Familien einen spürbar größeren Anteil kontrollieren als ausländisches Kapital.
Ja, das ist interessant, weil mein Blickwinkel sehr stark davon geprägt war, dass ich dachte, dass wir wirkliche Probleme damit haben, dass es BlackRock, Blackstone, Vanguard und andere Kapitalsammelstellen gibt, die inzwischen mit geringen Anteilen von 3-5% enormen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft haben. Aber
ja, Sie können, also die nehmen auch Einfluss, aber man muss sagen, also erstens gibt es diese Indexfonds. Also bei BlackRock spielt das eine große Rolle, wo kein aktiver Einfluss genommen wird, sondern die bilden einfach die Börsenindizes ab und kaufen und verkaufen. Das ist ein indirekter Einfluss, aber es gibt ja aktivistische Aktionäre, die direkt den Vorstand unter Druck setzen. Das ist eine Minderheit. Und zweitens sind eben viele Unternehmen nicht börsennotiert. Und wenn ein Unternehmen nicht börsennotiert ist, also wie Otto zum Beispiel, das ist ein Riesenunternehmen, aber da hat die Familie Otto das Sagen und auch DM oder also im gesamten Handel ist das ja sehr weit verbreitet. Das sind einfach Familienunternehmen im klassischen Sinne. Die sind anders als GmbH und Co. KG oder wie auch immer. Und da spielt ausländisches Kapital überhaupt keine Rolle.
Gut, es vermischt sich ja. Wir haben das ja im Falle Märklin und im Fall Grohe gesehen, dass der Einfluss von solchen Kapitalsammelstellen halt entscheidend war, auch bei der beim Verkauf oder beim Einfluss und so weiter. Aber das ist jetzt ganz interessant gewesen, für Deutschland halt festzuhalten, dass es diese starken Einfluss der Familiengruppen auf Unternehmen gibt und das durchaus keine zu vernachlässigende Größenordnung ist, sondern dass das ein bestimmender Faktor ist. Ich denke, das kann man hier mal festhalten. Wie hat sich das entwickelt? Kann man dazu was sagen?
Ja, man kann grob sagen, dass sich der Anteil der Familienunternehmen in den letzten 20 Jahren gesteigert hat. Also nicht gravierend, also ich sage jetzt mal, wenn ich so grob von vielleicht 45 auf gut 50% bei den 100 größten Unternehmen und darunter wird sich, aber das kann man halt nie feststellen, weil die meisten Unternehmen darunter sind öffentlich so wenig bekannt und da findet man auch nicht viel. Aber ich vermute mal, es gibt eine Zunahme, was mit der starken Rolle der Industrie in Deutschland zu tun hat, wo viele große Mittelständler halt im Familienbesitz sind, also Automobilzulieferer zum Beispiel. Mhm. Das ändert sich. Ich habe das Beispiel Lück schon gesagt. Die haben das an Faurecia verkauft, einen französischen Großkonzern, der börsennotiert ist. Sowas kann sein, dass sich das in den nächsten Jahren verändert, weil die finanziell unter Druck geraten jetzt durch die Zinsentwicklung. Das weiß ich aber nicht. Aber bisher war es eher umgekehrt. Der Einfluss der Familienunternehmen ist gestiegen und bei den Top 100 ist es spürbar, nicht massiv, aber doch, ich sage wie von 45 auf gut 50%. Und was eine große Rolle spielt, Erben nehmen einen immer größeren Anteil der Reichen ein. Also wenn man sich die 100 reichsten Deutschen anguckt, vor 10 Jahren waren darunter 2/3, die geerbt hatten, also die schon dreistellige Millionen- oder Milliardenbeträge geerbt hatten in Form von Unternehmen. Inzwischen sind das 80%. Das heißt, es gibt immer weniger Unternehmen, die in der ersten Generation gegründet und aufgebaut sind. Es gibt immer mehr Unternehmen, die einfach schon vererbt worden sind. Das wird jetzt noch zunehmen. Also DM ist das aktuelle Beispiel jetzt im Handel. Bei Rossmann ist der nächste Fall. Das wird auch so sein jetzt in anderen Bereichen. Also wenn man sich die SAP-Gründer anguckt, einer ist schon gestorben, die drei anderen werden in absehbarer Zeit, wenn sie es nicht schon gemacht haben, Teile der Unternehmen an ihre Kinder verschenken oder vererben. Das heißt, wir haben zunehmend, und das ist im internationalen Vergleich eine Ausnahme, also es ist in anderen Ländern längst nicht so stark, wir haben zunehmend unter den sehr Reichen Erben, nur noch Erben. Also das ist in den USA, wenn Sie sich da den IT-Bereich angucken oder die New Economy, haben Sie auch viele, die aus wohlhabenden Verhältnissen stammen, aber dann wie Zuckerberg oder so zu Milliardären geworden sind. In Deutschland erbt man schon dreistellige Millionenbeträge oder Milliardenunternehmen wie bei Otto und baut das dann weiter aus. Das heißt, das bedeutet politisch, das ist eine sehr stabile Gruppe, weil es eben über Generationen so ist, dass die zu den Reichen und damit auch zu den Einflussreichen der Republik gehören. Das sind keine Newcomer, sondern das sind eben Personen, die familiär über lange Zeiträume gewohnt sind, dass sie einen Zugang zur Politik und zu anderen Bereichen haben, den normale Menschen nicht annähert, den man sich nicht mal vorstellen kann.
Ja, da will ich gleich nochmal nachhaken zu zwei Dingen. Erstens kann man was sagen darüber, ob und wie diese Gruppen miteinander verflochten sind. Und die zweite Frage, wie haben die ihren Einfluss auf die Politik organisiert?
Ja, man kann zu beiden nur Vermutungen anstellen, weil da gilt das, was ich am Anfang gesagt habe, man kommt sehr schwer an diese Informationen. Also wenn man dann auf den Treffen ist, dann kriegt man am Rande dies und das und jenes mit und kann dann sagen, okay, da hat man so eine Vorstellung, wie sowas läuft, wenn solche Familien sehr lange da sind. Also Hamburg ist zum Beispiel, wenn Sie sich angucken, was da jetzt im Rahmen des Cum-Ex-Skandals so hochkommt mit der Warburg Bank. So jemand wie Max Warburg, das ist ja in der x-ten Generation Privatbankier, der kennt in Hamburg jeden Wichtigen und jeder Wichtige kennt ihn. Das war bei Olearius genau dasselbe und das erleichtert es natürlich enorm, Einfluss zu nehmen. Also ob Olaf Scholz oder Peter Tschentscher Erinnerungslücken wirklich haben, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben da massiv Einfluss genommen, dass diese Steuernachzahlung nicht geleistet werden musste. Und da sind solche langjährigen Verbindungen natürlich sehr hilfreich. Mhm. Und Hamburg, da ist das nicht nur jetzt bei der Warburg Bank, sondern wenn Sie sich die reichen Räder in Hamburg angucken. Die haben so viel steuerliche Vergünstigungen gekriegt und da war man sehr großzügig, wenn die ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. Also ich habe noch so einen Fall in Erinnerung, von einem der reichsten Reeder. Der hatte bei der damaligen HSH Nordbank über 2 Milliarden Schulden. Und dann hat man gesagt, okay, wenn du bereit bist, knapp 1,5 zu zahlen, erlassen wir dir eine gute 0,5 Milliarde. Die HSH Nordbank ist hinterher bankrott gegangen. Mhm. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein müssen schätzungsweise 17 Milliarden Euro aufbringen. Die ist ja dann für ein Appel und ein Ei verkauft worden, privatisiert worden. Aber die ganzen Lasten bleiben ja weiter in den Haushalten. Das ist auch so ein Indiz dafür, wie eng da die Zusammenarbeit war. Hamburg ist ein extremes Beispiel, aber das gibt es überall, wenn so Dynastien über lange, lange Zeiträume in Regionen einmal heimisch sind. Also dann kennt man im Grunde jeden und jeder weiß, wie wichtig die sind. Also ich habe das in Paderborn, wo ich herkomme, erlebt, als damals noch Nixdorf der Stern am Himmel war. Nixdorf hat, dass wir einen Flughafen in der Nähe gekriegt haben, dass die Autobahn gebaut worden ist, das ist alles maßgeblich auf den Einfluss von Nixdorf zurückzuführen, weil der gesagt hat, wenn unser Standort so abgelegen ist, dann brauchen wir das einfach, sonst gehen wir weg. Das ist ja immer so ein Standardargument.
Also ich kann das aus meiner Zeit als Abgeordneter nur bestätigen. Gegen die Mafia aus Hamburg konnten sie innerhalb meiner Fraktion auch nichts bewirken. Das war einfach fest. Helmut Schmidt, Hans Apel, auch Herbert Wehner. Das war eine deutliche Hamburg-bestimmte Gruppe und daran kam man politisch nicht vorbei.
Ja. Aber um auf die Frage nochmal zu antworten, Sie kriegen sowas immer nur in Teilen mit? Entweder wenn es mal einen Zeitungsbericht gibt, dann müssen Sie schon sehr viele Zeitungen lesen, um das überhaupt mitzukriegen. Oder aber, wenn Sie bei solchen Runden am Rande mal was mitkriegen, also ich weiß noch, beim Deutschen Arbeitgebertag hat mir mal der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Großbank, aber eben auch nur im Auto unter 4 Augen gesagt, das war während der Finanzkrise, er hätte das nie verstanden, er hätte seine Experten das machen lassen und er hätte gedacht, okay, vielleicht geht das irgendwann schief, er hat ein ungutes Gefühl gehabt. Aber solange wir Geld damit verdienen, bleiben wir drin und wir hoffen, dass wir die Ersten sind, die rausgehen und die anderen den Mist dann an Backen kleben haben. Das sind alles so einzelne Eindrücke. Sie kriegen das nicht systematisch, weil Sie in diese Bereiche nicht wirklich reinkommen, auch als Wissenschaftler nicht. Und das Zweite, wie eng jetzt die Verbindung zwischen diesen Personen ist, dafür müssten Sie halt in solche Kreise direkt reinkommen. Es wird solche Verbindungen geben. Also in der deutschen Automobilindustrie, es ist klar, dass wenn es um Probleme geht, die ganze Automobilindustrie betreffen, also wie zum Beispiel die Abgaswerte bei der EU und so, dann werden sich Porsche, Piëch und die Quant-Erben vorher auch verständigen. Da bin ich ziemlich sicher. Aber das können Sie halt alles nur vermuten. Das können Sie nicht beweisen, weil Sie keinen Zugang dazu haben.
Und der Einfluss auf die Politik, also wir haben ja vorhin den Nils Schmidt genannt, Schmidt mit D am Ende, aus Baden-Württemberg. Das ist aus meiner Sicht ein Beispiel dafür gewesen, wie intensiv auch der Einfluss der Wirtschaft auf politische Entscheidungen ist. Also der hat die Wahl in Baden-Württemberg verloren und ist dann in Bonn aufgestiegen. Ja. Das kann man eigentlich nur, wenn es im Hintergrund Kräfte gibt, die dafür sorgen. Und da könnte man sicher viele andere Beispiele auch noch mit anführen.
Ja, ich kann das auch bei Nils Schmidt nur vermuten. Es kann auch sein, dass er einfach in der SPD, also ich kenne ja die Partei auch relativ gut, dass in der SPD, nachdem er die Wahl so krachend versiebt hat, man gedacht hat, das ist ein Mann, der hat eigentlich eine Position, die viele andere in der Führungsetage der SPD auch haben, den können wir jetzt nicht einfach scheitern lassen. Denn man hätte ja auch einfach sagen können, okay, das war's jetzt. Das hätte jeder nachvollziehen können, wenn man bei der Wahl das Wahlergebnis halbiert, dann ist man eben gescheitert. Und er hat ganz offensichtlich, ob das nun in der Wirtschaft ist oder in der Politik oder in beiden Bereichen, in der Partei, er hat offensichtlich Leute, die ihn da halten wollten.
Okay, ich will das nicht weiter ausführen, zumal man da nur Vermutungen anstellen kann. Jetzt kommen wir noch zur Erbschaftssteuer. Oder generell noch zu der Frage, was wäre, wenn Sie jetzt die Gesetze bestimmen könnten, was würden Sie in der Einkommens- und Vermögensteilungsfrage vor allem vorschlagen zu ändern? Was wären gute Ansatzpunkte? Was wäre eine Hilfe zur Verbesserung der Einkommensverteilung und zur Verbesserung der Vermögensverteilung, die ja eng damit zusammenhängt. Ich weiß, das ist eine sehr pauschale Frage, ja, aber das ist am Ende unseres Gesprächs vielleicht ganz gut, wenn wir das mal noch abhandeln.
Also wenn ich in Interviews, es ist ja in Zeitungen sehr häufig so, da hat man nur zwei Sätze, dann sage ich immer, es ist ganz einfach. Als erstes, alle Maßnahmen, die in den letzten 20 Jahren auf diesen Gebieten getroffen worden sind, rückgängig machen. Mhm. Das heißt, die Agenda 2010 komplett rückgängig machen. Bei der Erbschaftssteuer zurück zu den 90er Jahren, bei der Einkommensteuer zurück zu den 90er Jahren. Das wäre jetzt keine totale Umwälzung, aber dann hätten wir wieder einen Spitzensteuersatz von 53%. Dann hätten wir eine Erbschaftssteuer, die also für Familienunternehmen deutlich höher wäre als heute. Wir hätten wieder eine Vermögenssteuer. Die war zwar nicht hoch, 0,7%, aber wir hätten sie überhaupt. Und wenn man etwas hat, kann man das auch ausbauen. Und wir hätten am unteren Ende eine deutliche Reduzierung des Niedriglohnsektors. Das würde von beiden Seiten dazu führen, dass sich die Pole wieder annähern.
Naja.
Und jetzt könnte man ins Detail gehen, aber das wären dann so Wunschvorstellungen. Ich könnte sagen, man könnte auch in die 70er Jahre zurückgehen. Da waren viele Regelungen noch günstiger, auch unter Helmut Schmidt noch, was das angeht. Ich kann mich noch erinnern, da gab es auch Aufstellungen vom Finanzministerium über Einkommens- und Vermögensverteilung. Die haben das, glaube ich, zweimal gemacht. Mhm. Konnte man da bestellen. Das gibt es ja alles nicht mehr. Also dadurch, dass die Vermögensteuer abgeschafft worden ist, gibt es auch keine Aufstellung mehr über Vermögen, die es damals noch gab. Aber das würde zu weit führen. Also ich persönlich wäre im Augenblick schon froh, wenn wir einfach dahin zurückkämen, wo wir Mitte der 90er waren. Das wäre schon ein erheblicher Fortschritt und würde die Einkommens- und Vermögensverteilung deutlich verbessern.
Mhm. Ja, es gab ja früher auch sehr viel intensivere Debatten darum. Ich war mal Zuarbeiter einer Steuerreformkommission unter dem Vorsitz von Erhard Eppler. 1971 ist halt wahnsinnig lange her, aber da hat man wirklich noch progressiv gedacht. Ja. Und da waren Leute mit dabei, die durchaus praxiserfahren waren und deshalb war das auch ein detailliertes Programm, aber das ist Vergangenheit. Wir halten fest, dass man eigentlich wüsste, was man tun müsste, dass es aber wahrscheinlich die politische Konstellation nicht gibt, um das zu verändern. Letzte Frage, wie würden Sie denn die öffentliche Debatte andrehen, um weiterzukommen, um daraus wieder ein Thema zu machen aus dieser Misere der Einkommens- und Vermögensverteilung und dessen, was da eigentlich politisch das Falsche geschehen ist?
Dieses Interview ist ja ein Teil. Ich bemühe mich immer, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, durch Vorträge oder durch Interviews in Medien oder durch Artikel oder ähnliches, Fernsehauftritte, das wieder zum Thema zu machen. Aber als Einzelperson ist das eh schwierig, auch wenn man Möglichkeiten hat, die meisten anderen so nicht haben. Ich mache das ja sehr lange und dann hat man irgendwie, ist man für bestimmte Themen erstmal ein Ansprechpartner. Also was ich jetzt merke, das Thema Verteilung kommt wieder auf die Agenda.
Weil
es ist offensichtlich, also wenn jetzt von über 10% Inflation für Anfang nächsten Jahres geredet wird, das hat es in der Bundesrepublik noch nie gegeben. Und die jüngere Generation, die kennt Inflationsraten zwischen 0 und maximal 5%. Für die wird das eine völlig neue Erfahrung sein. Wir Älteren kennen ja zumindest noch die 7% von Anfang der 70er Jahre. Das heißt, da wird das Thema Verteilung und wie können die Leute überhaupt noch ihr Leben organisieren, eine höhere Brisanz gewinnen. Ob das dazu führt, dass sich was ändert, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich da nichts erkennen kann. Also alle Versuche, jetzt in den letzten Wochen und Monaten dieses Thema prominent wieder nach vorne zu bringen, indem man sagt, diese Kosten, die jetzt auf die Menschen zukommen, die müssen ja irgendwo gedeckt werden. Und wie kann man das machen? Am einfachsten, indem man dort Geld holt, wo in den letzten zwei Jahrzehnten sich das Geld angesammelt hat. Mhm. Ich sage auch immer, da gehöre ich selber zu. Ich könnte ja jetzt im Einzelnen nachrechnen, wovon ich profitiert habe. Als Aktienbesitzer, als jemand, der eine hohe Pension bekommt und ähnliches. Ich gehöre ja zu den Gewinnern. Und ich könnte sagen, wenn das und das und das wieder auf das Niveau der 90er Jahre zurück abgewickelt würde, dann würde ich weniger Geld haben, aber das würde mir nicht ernsthaft wehtun. Und so würde das vielen gehen. Aber alle Versuche, das im Zusammenhang jetzt mit den Krisenkosten schon bei Corona zu thematisieren, sind irgendwie ins Leere gelaufen. Also im Bundestagswahlkampf hat es keine ernsthafte Rolle gespielt, danach hat es keine Rolle gespielt und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben und man bemüht sich dann eben, da wo es möglich ist, das immer wieder als Thema in die Medien zu bringen, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal eine Aufnahme findet. Das hängt immer davon ab, das ist meine feste Überzeugung, wenn sich öffentlicher Druck und vor allem Druck auch auf der Straße äußert, dann werden solche Themen auch politisch wieder aktuell. Also man hat das in Frankreich gesehen, während der Gelbwesten-Proteste, auf einmal gab es ganz viele Themen, die vorher niemanden interessiert haben, die auf einmal auch durch die Medien gegangen sind. Das ist egal, das war in Großbritannien während der Corbyn-Ära so. Das wird in Großbritannien vermutlich jetzt wieder so sein, weil da steht eine Streikwelle an. Aber solche realen Veränderungen in der Gesellschaft drücken sich zumindest zum Teil und manchmal mit zeitlicher Verzögerung auch in den Medien aus. Und das ist immer meine Hoffnung, dass das diesmal auch wieder passiert.
Das ist ein wunderbarer Schluss. Erstens mal ein Dankeschön und dann gleich die Frage, können wir darüber, über das, was möglicherweise noch an Möglichkeiten sich wieder erschließt, wenn die Verhältnisse sich weiter verschlechtern, was absehbar ist, können wir darüber bei nächster Gelegenheit weiter sprechen?
Gerne. Also wenn ich was Handfestes habe und nicht spekulieren muss, weil spekulieren
sage ich immer. Nein, das ist ganz prima. Dann nehmen wir wieder Kontakt miteinander auf und sprechen weiter. Ja. Vielen Dank, lieber Michael Hartmann.
Vielen Dank. Bitte. Okay.